Die meisten von uns werden schon irgendwann eine große Entscheidung getroffen haben. Viele von uns werden schon viele große Entscheidungen getroffen haben. Zum Beispiel alle, die wir verheiratet sind oder es auch mal gewesen sind, war es natürlich eine ganz große Entscheidung zu sagen, ja, das ist die Person. Das ist die Person, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Die Berufswahl ist auch eine große Entscheidung. Ich meine, man kann eine Ausbildung machen und dann ganz was anderes machen. Natürlich ist das möglich. Aber dennoch, diese Zeit, die man investiert, diese Energie, die man da reinsteckt für diese Ausbildung, die Jahre, die da reingehen, das ist eine große Entscheidung und will natürlich auch gut überlegt werden. Nun, wenn man von Finanzen spricht, trifft man praktisch am laufenden Band verschiedene, auch größere Entscheidungen. Kann ich mir die Wohnung leisten? Kann ich mir das Haus leisten? Ist das Auto das Richtige für mich oder wäre etwas anderes eher das, was ich jetzt brauche? Sollen wir das Geld für einen schönen Urlaub ausgeben oder sollen wir die Wohnung neu einrichten? Aber sicherlich die größte Entscheidung, die wir in Bezug auf unsere Finanzen zu treffen haben, ist, werde ich Gott meine Finanzen anvertrauen? Oder werde ich darauf bestehen, das alles in der eigenen Hand zu halten? In der Bibel werden wir mehrfach dazu aufgefordert, nicht nur zu geben, ja, wir werden aufgefordert zu geben, aber wir werden aufgefordert, auch großzügig zu sein. Wir werden aufgefordert, freigebig zu sein. Und dass wir auch in dieser Hinsicht Gottes Vertrauen haben und praktizieren in unserem Leben. Und, tja, oft fällt das uns nicht so leicht. Ich meine, das mit der Entscheidung zwischen Urlaub und Wohnung neu einrichten, das mag leichter sein, als zu entscheiden, dass man Gott vertrauen will und dass man etwas regelmäßig auch geben will. Aber wir haben eine Entscheidung zu treffen. Sehe ich das Geben als etwas Lästiges, dass der Pastor überhaupt darüber spricht? Oder vielleicht ist es einfach eine gutbürgerliche Pflicht, dass man immer wieder mal ein bisschen was spenden muss? Oder verstehen wir das Geben als Anbetung? Nun, kleine Zwischenfrage. Kurze Handzeichen hier. Wie viele Leute kennen die Geschichte von dem Naaman vom Alten Testament? Ja, ist gut, allerhand. Nun, die nächste Frage wäre dann, wie viele Leute können sich daran erinnern, wann das letzte Mal über den Naaman gepredigt wurde in dieser Gemeinde? Die Hände habe ich erwartet. Günther und Annelie haben die Hände hochgehoben, weil Günther vor einem halben Jahr über Naaman gepredigt hat. Nun, da ihr es alle sonst vergessen habt, kann ich heute wieder damit loslegen. Also, die Geschichte von Naaman, ich meine, Günthers Predigt dazu war, also ich fand eindrücklich, weil ich musste nur nachgucken, wann genau die Predigt gehalten wurde, aber ich wusste, dass er eine Predigt darüber gehalten hatte. Kann man sich im Internet auch noch anhören. Ich will wahrscheinlich etwas andere Aspekte davon heute betonen, aber ich denke, es lohnt sich in diesem Zusammenhang, dass wir die Geschichte von Naaman anschauen, weil wir in seiner Geschichte sehen, wie er ziemlich große Entscheidungen zu treffen hatte. Und es ist sehr viel dabei, was wir auch daraus lernen können. Ich lese aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, und ihr könnt das hier mit anschauen oder mitlesen. Also ich fange im Vers 1 an. 2. Könige 5, ab Vers 1. Naaman, der Feldherr des Königs von Aram, galt viel bei seinem Herrn und war angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern den Sieg verliehen. Der Mann war tapfer, aber an Aussatz erkrankt. Nun hatten die Aramäer bei einem Streifzug ein junges Mädchen aus dem Land Israel verschleppt. Es war in den Dienst der Frau Naamans gekommen. Es sagte zu seiner Herrin, wäre mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria, er würde seinen Aussatz heilen. Naaman ging zu seinem Herrn und meldete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Der König von Aram antwortete, so geh doch hin, ich werde dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 10 Talente Silber, 6.000 Schekel Gold und 10 Festkleider mit und überbrachte dem König von Israel das Schreiben. Es hatte folgenden Inhalt. Wenn jetzt dieser Brief zu dir gelangt, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du seinen Aussatz heilst. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief, bin ich denn ein Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Er schickt einen Mann zu mir, damit ich ihn von seinem Aussatz heile? Merk doch selbst, dass er nur Streit mit mir sucht. Als der Gottesmann Elisha hörte, der König von Israel habe seine Kleider zerrissen, ließ er ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und Wagen und hielt vor dem Haus Elishas. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, geh und wasch dich 7-mal im Jordan, dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein. Doch Naaman wurde zornig. Er ging weg und sagte, ich dachte, er würde herauskommen und mich vor mich hintreten, den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen, seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz heilen. Sind nicht der Abana und der Papar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Gewässer Israels? Kann ich nicht dort mich waschen, um rein zu werden? Voll Zorn wandte er sich ab und ging weg. Doch seine Diener traten an ihn heran und redeten zu ihm. Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. So ging er also zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes und er war rein. Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. So nimm jetzt von deinem Knecht ein Dankgeschenk an. Es gibt unwahrscheinlich viel, was man zu diesem Text sagen könnte, aber ein paar Punkte möchte ich hier hervorheben, was wir von Naamans Erfahrung lernen können. Erstens, keiner ist vor Probleme gefeit. Naaman war ein erfolgreicher Mann. Er war hoch angesehen. Er war wahrscheinlich auch ziemlich reich, aber das hat ihn nicht davor geschützt, dass er übelst krank geworden ist. Das hat ihn nicht davor bewahrt, dass er Probleme hat im Leben. Probleme, die er nicht einfach so von sich aus lösen konnte. Große Probleme, die ihn sehr stark herausgefordert haben. Und du wirst in deinem Leben auch Probleme haben. Ich weiß, man möchte lieber hierher kommen und von den Problemen erlöst werden. Also in unserem Alltag werden wir Probleme haben, das gehört zum Leben dazu. Aber wenn du dein Leben mit Jesus lebst, heißt es nicht, dass du keine Probleme haben wirst. Es heißt, du wirst in deinen Problemen niemals allein sein. Und finanzielle Herausforderungen werden wir auch alle immer wieder haben. Manche denken sich wahrscheinlich, ich habe das nur noch, finanzielle Herausforderungen. Wann hört das irgendwann auf? Wir sind nicht allein in dieser Situation. Jesus ist bei dir, aber er will dir auch helfen zu lernen, mit der Situation umzugehen. Aber das verlangt, dass du ihm vertraust. Und da geht es ziemlich fließend zu dem zweiten Punkt über. Gott benutzt oft die unscheinbaren Dinge, um uns zu helfen. In der Situation von Naaman war es ein Sklavenmädchen. Es war ein Sklavenmädchen, das ihm sagen konnte, wo er Hilfe finden konnte. Die unwahrscheinlichste Quelle der Antwort für ihn. Und daher ist die Antwort gekommen. Als die Israeliten durch die Wüste gewandert sind, als Mose sie geführt hat, sie hatten kein Brot. Gott hat ihnen Brot vom Himmel gegeben. Als sie Wasser brauchten, hat er Wasser aus einem Stein kommen lassen. Sachen, die wir nicht für möglich halten würden. Allerdings, wir reden hier von Gott. Wir reden nicht von einem anderen Menschen, der uns mal zur Seite steht oder uns ein paar ermutigende Worte gibt. Wir reden von dem Schöpfer des Universums. Er hat alle Macht. Und er bringt immer wieder Antworten daher, wo wir es am wenigsten vermutet hätten. Wir können ihm vertrauen. Wir können das lernen, ihm zu vertrauen. Und das, wir werden merken, wenn wir das praktizieren, wird es für unser Leben ein ganz, ganz großer Segen sein. Ein kleiner Junge hat Jesus 2 Fische und 5 Brote gegeben. Jesus hat über 5000 Menschen damit satt gemacht. Ich musste auch an einer Situation von meiner Anfangszeit in Mühlhausen denken. Ich verstehe gar nicht, wie das sein kann, dass das über 20 Jahre her sind, dass diese Sache passiert ist. Ich bin ja gar nicht so alt, aber egal. Wir waren in einer Situation, die Gemeinde hatte am Gemeindehaus angebaut und unser Gottesdienstraum war, also renovierungsbedürftig ist ganz gelinde ausgedrückt. Also der Raum war nicht brauchbar. Und wir saßen eines Abends mit dem Gemeinderat zusammen und die Person, die damals die Kasse geführt hat, hat gesagt, wir sind arm, arm und abermals arm. Ich weiß, es ist manchmal Aufgabe vom Schatzmeister, auf dem Geld zu sitzen, aber manchmal hat die Ausdrucksweise auch ein bisschen Wirkung für sich. Ne? Wir haben durchkalkuliert, dass für die Minimalvariante, auf das wir den Raum überhaupt wieder benutzen konnten, fehlten uns noch 5000 Mark. Ja, so lange ist es her, Mark. Uns fehlten noch 5000 Mark für die Minimalvariante. 10 Tage später haben wir ein Schreiben bekommen, in dem stand, dass wir 45.000 Mark bekommen würden. Ich habe einem Freund aus der Gemeinde Gotha davon erzählt, ganz kurz nachdem das passiert ist, und er hat gesagt, typisch Gott, der muss es immer übertreiben. Wir dienen einem allmächtigen Gott. Wo wir eine Sackgasse sehen, kann er eine Brücke bauen. Wo wir keine Möglichkeit sehen, kann er Türen öffnen, die wir nie wahrgenommen haben, die wir nie für möglich gehalten hätten. Er kann es. Wir dürfen ihm vertrauen. Aber wir haben eine Entscheidung zu treffen. Werden wir das tun? Werde ich ihm vertrauen? Natürlich gibt es eine Kehrseite zu dieser Tatsache, dass Gott uns von den unscheinbarsten Stellen Hilfe bringen kann. Die Hilfe wird auch nicht immer so aussehen, wie wir das erwartet oder gewollt haben. Für Naaman war es wirklich so. Er war entsetzt, was er gehört hat, was er machen soll. Was? In diesen dreckigen Fluss? Boah, also das kann ja gar nicht sein. Und noch schlimmer, dieser Elisha hier, dieser Gottesmann, der ist nicht mal zu mir rausgekommen. Schick nur seinen Diener aus. Ja, geh dich waschen. Das hat überhaupt keinen Stil. Der hätte doch zumindest rauskommen und seine Hand ein bisschen rüberwedeln können, großen Aufruf machen, ein bisschen Hokuspokus muss doch sein. Aber er hatte etwas gesagt bekommen. Siehst du, seine Diener haben darauf hingewiesen. Hätte er irgendwas Gewaltiges von dir verlangt, das hättest du gemacht. Hätte er gesagt, erklimme diesen Berg oder greif diese Stadt an, das hättest du ihm nur gemacht, weil das zu deinem Wesen passt. Aber bist du bereit, gehorsam zu sein, das zu tun, was er dir sagt, auch wenn das nicht das ist, was du erwartet hast oder was du gewollt hast? Das ist die Frage, die da gestellt wird. Oftmals haben wir Jesus gern als Erretter, aber nicht so gern als Herr. Aber die beiden gehen miteinander einher. Die sind nicht voneinander zu trennen. Jesus muss Herr über unser Leben sein, auf das wir ihn als Erretter erleben können. Denn der Herr hat die Entscheidungsgewalt über das, was wir tun. Und die Frage stellt sich für uns immer und immer wieder. Ist Jesus Herr oder bin ich Herr? Wir wollen diese Dinge lieber selber in die Hand nehmen. Aber manchmal müssen wir Nein zu etwas sagen, um etwas Besseres machen zu können. Es kann auch durchaus heißen, dass Gott es dir ans Herz legt, dass du etwas, was du dir selber gönnen wolltest, zurückstellst, auf das du großzügig sein kannst, anderen gegenüber. Ja, es ist wirklich so, immer wieder wollen wir, dass unsere Umstände sich verändern, aber wir wollen nicht selber verändert werden. Ja, es ist leicht zu sagen, ich hätte gern mehr Geld, ich hätte gern mehr finanzielle Sicherheit. Viel schwieriger ist es, wenn du vor der Pizzeria stehst und entscheiden musst, kaufe ich hier ein oder esse ich etwas, was billiger und wahrscheinlich sogar gesünder ist. Viel einfacher ist es zu sagen, ich hätte gern mehr Geld. Viel schwieriger ist es, auf etwas zu verzichten, was wir uns einfach gönnen wollen. Ich habe einen Freund in den USA, es macht es einfacher, wenn die Leute ganz weit weg sind, über sie zu reden. ganz lieber netter Kerl, also ich mag den wirklich sehr. Aber manchmal habe ich gedacht, Junge, ich glaube, du hast etwas hier nicht so ganz verstanden. Das von einem Pickup, was er sich gekauft hat, wo er das also mit einem Kredit gekauft hat, hat gesagt, ich habe es verdient. Ich dachte, nee, wenn du es verdient hättest, hättest du es schon bezahlen können. Du willst es noch verdienen, aber noch ist es nicht so weit. Und hat gesagt, ja, er will diese Jagdreise machen, also weit weg und besondere Dinge und so weiter. Ja, ich habe es verdient. Ich dachte, wie kommst du auf diese Idee, dass du es verdient hast? Du möchtest ganz gern, keine Frage. Aber wenn wir sagen, ja, ich habe es verdient oder es steht mir zu oder das muss jetzt einfach sein, sagen wir das, nachdem wir mit Gott darüber gesprochen haben, was haben wir eigentlich verdient und was haben wir geschenkt bekommen? Also wir haben eine Entscheidung zu treffen, auch wie wir mit unserem Geld umgehen werden, aber vor allem, wem wir an der Stelle vertrauen werden. Viertens, wir geraten immer wieder in die Versuchung, unseren eigenen Plänen aufzustellen. Naaman wusste ganz genau, dass die Flüsse in Damaskus besser waren als dieser Jordan-Ding hier in Israel. Warum sollte er nicht einfach das als Alternative machen können? Er wollte seinen eigenen Plan aufstellen. Er wollte sagen, nee, also der Plan, der mir gegeben wurde, der ist nicht gut genug, ich kann das doch aufbessern. Aber Gehorsam war zu viel verlangt. Das war der Knackpunkt. Er wollte nicht gehorsam sein. Petrus hat beim letzten Abendmahl zu Jesus gesagt, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Aber die Frage war eigentlich vielmehr, Petrus, bist du bereit, in Gehorsam mit mir zu leben? Und die Frage stellt sich auch an uns. Sind wir bereit, in Gehorsam zu Gott zu leben? Wir suchen immer wieder eine Abkürzung. Wir wollen in die Überholspur, wir wollen schneller vorankommen als der Plan, den Gott für uns zurechtgemacht hat. Und wir denken immer wieder, dass wir die Sache selber in die Hand nehmen müssen. Alternativen, naja, Geld geben, ich habe nichts dafür übrig. Ja, das ist auch so die Sache. Warum muss es immer das sein, was wir übrig haben? Manchmal wollen wir ein bisschen verhandeln. Also ich gebe mehr Zeit oder ich werde mehr Bibel lesen und beten. Das sind gute Sachen, überhaupt keine Frage. Das Bibel lesen und beten, das ist gefährlich. Also wenn du damit anfängst, dann ja, kannst du dich gefasst machen, dass ganz schön was passieren wird. Das ist alles schön und gut, aber wie sieht's aus mit dem Gehorsam gegenüber dem, was Gott uns sagt über Großzügigkeit, über Freigebigkeit, über eine Barmherzigkeit, die nicht nur ein Schulterklopfen ist, sondern eine Bereitschaft, etwas zu opfern, auf das jemand anders die Hilfe bekommen kann, die sie nötig haben. Wirst du gehorsam sein, wenn er dich auffordert, ihm mit deinen Finanzen zu vertrauen? Die Geschichte von Naaman fordert uns auf, über unsere eigene Situation und unsere eigene Denkweise nachzudenken, diese neu auf den Prüfstand zu stellen. Wir haben eine Entscheidung zu treffen, ob wir Gott Herr sein lassen werden. Was bedeutet, dass er auch Herr über unsere Finanzen sein wird. Nun, ich habe ziemlich zum Beginn gesagt, die Stelle gefragt, sehen wir das Geben als etwas Lästiges oder vielleicht eine gutbürgerliche Pflicht oder verstehen wir das Geben als Anbetung? Unsere Vorstellung von Anbetung ist manchmal viel zu eng. Wenn wir die Lieder singen, ja, das ist Anbetung. Aber das umfasst nicht alles von Anbetung. Anbetung ist viel mehr. Und wir finden mehrfach in der Bibel, dass Gehorsam auch als Lob Gottes, als Anbetung beschrieben wird. Wenn du etwas in die Kollekte tust oder etwas überweist von zu Hause aus oder an der Bank, verstehst du das als Anbetung? Denn genau das ist es. Es ist nicht nur Gehorsam gegenüber Gott, sondern wir geben ihm Lob und wir danken ihm. Wir danken ihm damit auch, dass wir ihm vertrauen können, dass wir ihm vertrauen dürfen. Und wir sagen damit, ich vertraue dir, dass du für mich sorgen wirst. Die Gelegenheit zu geben ist, ja, soll wirklich nicht als lästige Pflicht gesehen werden, sondern es soll vom freien Herzen kommen, denn Gott will es segnen. Und es ist Anbetung zu unserem heiligen Gott. Martin Luther soll gesagt haben, dass der Mensch eine dreifache Bekehrung bedarf. Die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung des Sinnes, also der Gedanken, und die Bekehrung des Geldbeutels. Es ist auch interessant, ich meine, gerade wir als Baptistengemeinde können das deutlich schildern. Wir laden Leute ein, sich taufen zu lassen. Wir machen das mit Ganzkörper. Es ist nur komisch, manchmal scheint es fast so zu sein, als wollen wir unser Portemonnaie raushalten, wenn wir getauft werden, ne? Dass das nicht unbedingt mitgetauft wird. Wir brauchen diese dreifache Bekehrung. Wir brauchen die komplette Taufe ganz unten. Dass wir zum alten Selbst sterben und zum neuen Leben auferstehen. Weil es ist mir oh so wichtig, jedes Mal, wenn ich über Finanzen rede, es geht mir gar nicht darum, Leute, gibt ja genug Geld, dass mein Gehalt zusammenkommt. Weißt du, ich bin dankbar für das Gehalt, überhaupt keine Frage, das soll kein Missverständnis entstehen. Aber ich stehe rotzfrech hier vor euch heute und sage, ich bin nicht davon abhängig. Ich bin nicht abhängig von einem Gehalt. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Ersparnissen. Ich bin abhängig von meinem Schöpfer. Weil Gehalt, Ersparnisse, sonst was, die können ganz schnell weg sein. Die können im Nu verschwinden. Und wenn ich mein Vertrauen darauf setze, habe ich auf Sand gebaut. Ich will mein Vertrauen in meinen Schöpfer setzen, weil nur in ihm haben wir Halt. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne von euch diese Zuversicht erleben kann. Und Gott lädt dich ein, dich auf ein Abenteuer mit ihm drauf einzulassen. Ja, es ist ein Risiko, überhaupt keine Frage. Aber es ist ein Risiko, das sich lohnt. Weil wo willst du sonst jemanden finden, der dir immer beisteht? Sag nicht, dass es immer einfach ist. Wir kommen auf den Naaman zurück und wie er die Sache nach seinem Vorstellung haben wollte. Es geht nicht immer nach unserer Vorstellung, aber Gott ist immer da. Er ist treu und er wird dich nicht fallen lassen. Du darfst ihm vertrauen, denn er ist ohnehin unser Beispiel für das Geben. Vielleicht sollte ich diese nächste paar Sätze aufheben für nach dem nächsten Lied, aber wir feiern heute das Abendmahl. Wer könnte mehr geben als sein Leben. Wer es überhaupt nicht hätte machen müssen, er hätte uns selbst überlassen können. Aber er liebte uns so sehr, dass er bereit war, dieses Opfer zu bringen. Diese Hoffnung sollst du haben. Aber er muss Herr sein. Herr über jeden Aspekt unseres Lebens. So werden wir erfahren, wie groß er ist. Und so werden wir immer mehr in die Anbetung geführt. Und auch wenn die Schläge des Lebens kommen, werden wir dann auch merken dürfen, Gott ist treu. Er ist da und er verlässt uns nie. Amen.